Ja, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Buchpremiere mit Roman Ehrlich und seinem neuen Roman Mali, moderiert von Chris Müller. Roman Ehrlich entwirft ein Szenario, das in der näheren Zukunft Wirklichkeit werden könnte. Durch den steigenden Meeresspiegel sind die Malediven am Untergehen. Alle Touristen und ein Großteil der dort lebenden Menschen haben die Inseln bereits verlassen. Im Gegenzug wird die Hauptstadt Malé für eine kurze Zeit zum Sehnsuchtsort für Abenteurer, für Aussteigerinnen, für Bohemiens, die versuchen, neue Formen des Zusammenlebens und Miteinanders zu erproben. Nun, angesichts des auffälligen Trends zu autobiografischen oder eben autofiktionalen Schreiben beweist der Roman, und das freut mich sehr, großen Mut zur Fiktion. Malé ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das allein ist bereits eine wunderbare Auszeichnung. Wir können das gespannt weiterverfolgen. Roman Ehrlich wird uns gleich von Chris Möller im Gespräch noch etwas näher vorgestellt. Chris Möller ist vor allem als Literaturvermittlerin, als Literaturveranstalterin hervorgetreten und mit den Lesereien von Kabeljau und Dorsch längst über die freie Literaturszene Berlins hinaus bekannt. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung zusammen mit dem S. Fischer Verlag, in dessen Namen ich euch ebenfalls herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Christian Hippe. Schön, dass Sie mit dabei sind, seid. Jetzt gehört das Wort dem Podium. Bitteschön.
Vielen Dank für die Einleitung und auch in unserem Namen herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ich habe jetzt die Ehre, den Mann des Abends vorzustellen. Er sitzt im gebührenden Abstand, ganz weit weg von mir. Roman Ehrlich, 1983 in Eichbach geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der Freien Universität in Berlin. Für seine Prosa hat er schon zahlreiche Preise bekommen, unter anderem den Bremer Literaturförderpreis, den Robert-Walser-Preis, den Ernst-Toller-Preis und die Alfred-Döblin-Medaille 2017. Bislang sind von ihm die Bücher erschienen Das kalte Jahr, Urwaldgäste, Das Theater des Krieges zusammen mit Michael Disquet und Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens und zuletzt vor diesem Roman das dokumentarisch-essayistische Projekt Überfahrt, für das er gemeinsam mit dem Fotografen Michael Disquet 40 Tage auf einem Containerschiff verbracht hat. Das aktuelle Buch, wir haben es eben in der Einleitung schon gehört, handelt von Malé, der Hauptstadt der Malediven, in der knietief das Wasser steht. Wasser, das man nicht mehr betreten möchte, Wasser, das voller Plastikmüll ist. Das Inselatoll ist umzingelt von bewaffneten Milizen, die sich auf einem Kreuzfahrtschiff eingenistet haben und den gesamten Handel kontrollieren. Und die Insel ist bevölkert von Aussteigern aus aller Welt und verschiedensten Motivationen, von Menschen, die glauben, hier ihren Sehnsuchtsort gefunden zu haben. Malé ist ein Buch übers Aussteigen, über Realitätsflucht, aber auch über das Entwerfen von Realitäten. Über Träume, die große Frage danach, wer man ist, wer man sein möchte und wie sich das erzählen lässt. Das Buch ist motivisch dicht verwebt, es spielt mit Sprache und Erzählperspektiven und reflektiert diese immer auch gleich schon mit. Egal, welche Seite man aufschlägt, mit welcher Szene man beginnt, es öffnen sich viele Türen, durch die man gehen kann, Gedanken, an denen man sich festbeißen möchte. Und wir versuchen heute Abend, bei einigen davon stehen zu bleiben, hineinzuzoomen, uns vielleicht wieder zu verlieren im knietiefen Wasser von Malé. Und viel mehr will ich gar nicht sagen, bevor wir in die erste Szene reinspringen.
Fange ich direkt an zu lesen?
Ja.
Das finde ich gut. Also vielen Dank für die Einführung auch. Ich höre ja wirklich eigentlich am liebsten immer andere Leute über die Texte sprechen als mich selbst. Empfinde das eigentlich auch so irgendwie als das größte Geschenk, das man bekommen kann, wenn man ein Buch veröffentlicht, ist, dass dann danach die Möglichkeit besteht, anderen dabei zuzuhören, wie sie darüber nachdenken oder das aussprechen, worauf sie gestoßen wurden. Die Gedanken fortführen, die dort vielleicht auch nur angerissen sind. Genau, also ich werde hier drei Passagen aus dem Buch lesen. Die erste jetzt ist relativ am Anfang. Also wir haben ja schon gehört, es geht um diese Hauptstadt der Malediven in einer Zukunft, in der da eigentlich alle Strukturen schon zusammengebrochen sind und sich eine neue Gesellschaft formiert oder schon formiert hat oder dort angesiedelt hat. Und es gibt einen zentralen Ort eigentlich, an dem alle immer wieder zusammenkommen. Ich versuche das auch hier so zu verteilen, aber es ist ein schwieriger Winkel. Und das ist eine Kneipe, die heißt der Blaue Heinrich und der wird in diesem Kapitel vorgestellt. In der mit Abstand bestbesuchten Kneipe der Inselstadt, die offiziell wie außen angeschrieben der Blaue Heinrich heißt, von ihren deutschen Gästen liebevoll das Leberblümchen genannt wird und von der anderssprachigen Stammkundschaft auch Blue Henry, Night Howler, Bar Asiano, Sala de Bombas, Goru Boy oder Millie Ways, wird im Sinne der Nachfrage ausgeschenkt und abgefüllt. Es geht, wie immer im Spiel mit den Substanzen, um Auslöschung. Aber natürlich auch um die Geselligkeit, das Soziale, das Gespräch mit dem räumlich nächsten Menschen, Einlassung und Exposition. Wer neu ankommt auf der Insel und sich in die Strukturen fügt, die unter den Ausgestiegenen entstanden sind, der geht zunächst in den Blauen Heinrich, um sich einen Schlafplatz zuweisen zu lassen und außerdem einen Termin beim Professor zu bekommen, der Gesellschaft der Glückssuchenden als Führer und Vaterfigur vorsteht. Als letzter Angehöriger der ältesten Generation und weiser Entscheider, als der Professor unwidersprochen gilt, wird er von den Milizen, die ihrerseits den Zusammenbruch der Inselrepublik befördert haben und seither die versinkenden Atolle kontrollieren, als Geschäftspartner akzeptiert. Die gesamte Versorgung der Aussteigergesellschaft basiert auf dem guten Verhältnis des Professors zu den Milizen. Ein bürgerlicher Name des Professors ist nicht überliefert. Niemand weiß, ob er je wirklich einen akademischen Titel erworben hat. Man sagt, er spreche die verschiedensten Sprachen ohne Fehler oder Akzent und wisse meistens mehr über die Kunst und Kultur der Herkunftsländer der Leute, die bei ihm vorstellig werden, als diese Leute selbst. Das Büro des Professors befindet sich 2 Stockwerke oberhalb des Blauen Heinrich. Ein Telefon hinter der Bar verfügt über eine direkte Verbindung nach oben. Der Professor ist nie unter den Gästen anzutreffen. Vor die Fenster seines Stockwerks sind zu jeder Tageszeit weinrote Vorhänge gezogen, durch die nachts ein künstliches Licht hindurchleuchtet. Es ist nicht möglich, für den Professor im Sinne einer Anstellung zu arbeiten. Es handelt sich vielmehr um ein verantwortungsvoll gepflegtes Verhältnis von Güte, Dankbarkeit, Schuld und Sühne. In der Regel herrscht im Blauen Heinrich eine ausgelassene Kneipenfröhlichkeit, die all den wirklichen und wahnhaften Stürmen zum Trotz festhält am Leben unter Menschen, das schließlich schon immer kompliziert gewesen ist, widersprüchlich und anstrengend. Immer schon lautet der Subtext und Konsens der Gespräche im Blauen Heinrich, waren doch die anderen Menschen und das Bier, das man mit ihnen trinkt, der Ausweg aus dem Trübsinn. Ein Gemälde, von einem auf der Insel ausgestiegenen Kunstmaler angefertigt, füllt die komplette Wand im hinteren Gastraum. Das Cover des 1991 erschienenen Albums Nevermind der amerikanischen Grunge-Band Nirvana ist darauf abgebildet, allerdings ohne deren Schriftzug. Anstatt des Geldscheins, dem der nackte Säugling entgegentaucht, ist auf den Angelhaken eine blau-violette Blüte aufgespießt. Im großen Raum vorne verläuft eine lange Bar, an der die meisten Gäste aufgereiht stehen, ihre Getränke bestellen und entgegennehmen und mit den verschiedenen Bargeldsorten bezahlen, die auf der Insel akzeptiert werden oder direkt per Endgerät eine Überweisung tätigen in der vom Blauen Heinrich präferierten Kryptowährung. Die Gespräche an der Bar und in den Gasträumen finden in allen erdenklichen Sprachen statt, wobei häufig der Versuch unternommen wird, einem in der eigenen Sprache Ohnmächtigen gegenüber die relevanten Vokabeln einzeln und sehr deutlich direkt ins Gesicht zu brüllen, aus didaktischen Gründen oder um so vielleicht die Rezeptoren eines tiefer liegenden Sprachzentrums, das die Bedeutung aller Worte der Welt ohnehin schon kennt, erreichen zu können. Manchmal läuft Musik im Blauen Heinrich und manchmal in den seltenen, ruhigen Momenten, bevor es richtig losgeht und die besondere Nachdrücklichkeit erreicht wird, die dem nüchternen Menschen am Anfang eines Abends oft noch fehlt? Hört man von draußen das Meer oder den Regen, der hinter den zugeschraubten Kneipenfenstern in die Straßen rauscht und dabei oft so klingt, als bestünde die restliche, den blauen Heinrich umgebende Stadt ausschließlich aus gigantischen Murmelbahnen, die unablässig neu befüllt werden. Verschiedene Rauchwaren werden geraucht, die Beleuchtung ist diffus, der Qualm, die Unberechenbarkeit betrunkener Bewegung, ein fettiger, menschlicher Dunst, legen sich als Schleier auf die Sicht, penetrated only by odd and misdirecting lights. Neu dazugekommene fühlen sich, als würden ihnen Feinstrumpfhosen über die Köpfe gezogen. Nachts sind die Straßen der Stadt einzig vom Mondlicht und dem schwachen Schein der Lampen aus den Fenstern der Häuser beleuchtet. Bei klarem Wetter spiegelt sich der Nachthimmel im Flutwasser. Wenn kein Wind geht und kein Mensch oder Fahrzeug die ruhige Oberfläche stört, kann eine einzeln an einer Kreuzung stehende Person den Eindruck bekommen, die Häuser der Stadt Malé schwebten frei im All, das sich über und unter ihr im millionenfach leuchtenden Verglühen der Sterne ausbreitet. Auf den Stufen vom Erdgeschoss zum Eingang des Blauen Heinrich verlaufen feuchte Fußspuren. Die meisten Leute auf der Insel tragen Anglerhosen, Gummistiefel oder Schwimmschuhe, da niemand gern länger als nötig die eigene Haut dem Wasser in den Straßen aussetzt. Vor der Eingangstür stehen Surfbretter, improvisierte Flöße und Stechpaddel an die Wand gelehnt. Wer von der Straße kommend, aus der Dunkelheit der Nacht oder dem hellen Mondlicht heraus den Blauen Heinrich betritt, kommt dabei immer auch nach Hause, nicht selten zum ersten Mal. Gläser werden erhoben, ein Stuhl herangezogen oder eine Lücke am Tresen freigemacht. Die einzeln in die neue Gemeinschaft hinein Ausgewanderten verhalten sich solidarisch. Jeder einzelne Aussteiger und jede Aussteigerin im eigenen Individualismus kompromisslos ist am Ende doch vereint im Gruppenbild einer auf Grund gelaufenen Besatzung, die ihrem Schiff die Treue hält. Jeder träumt für sich allein den Traum vom unbekannten, unverbrauchten Ort und teilt dadurch mit den anderen dieselbe Vision von Ankunft, Erforschung und Entdeckung und dabei auch die tägliche Realität aus Warten und Spähen, dem Lesenlernen der Phänomene des Wetters und der Gezeiten und dem tiefen Bedürfnis nach ausführlichen Gesprächen über den Stand der Dinge und das Innen in einem herrschende Gefühl. Unendliche Freizeit, Langeweile und eine fundamentale Heimatlosigkeit legen den im versinkenden Inselstaat abgestiegenen Aussteigern das regelmäßige Trinken und Reden so nahe ans Herz, wie sonst nur noch die Selbstbefriedigung und den künstlerischen Ausdruck. An einem ruhigen Abend nach tagelangem Regen tritt der vor einigen Monaten gemeinsam mit seinem Bruder Fabrizio auf die Insel ausgewanderte Flavio Gentili einzeln an jede Gruppe und an jeden Gast im Blauen Heinrich heran. Die beiden Brüder sind vor 2 Wochen im Streit auseinandergegangen, haben sich seither nicht mehr beieinander gemeldet und sich auch nicht zufällig irgendwo getroffen. Flavio Gentili wurde am Morgen von einem entsetzlichen Gefühl der Trennung befallen. Seither geht er auf der Insel herum und fragt jeden, den er trifft, hast du meinen Bruder gesehen? Gentili ist an diesem Abend nicht empfänglich für den witzigen Spruch, für Nachfragen oder Kommentare. Sobald er bemerkt, dass von der gefragten Person keine relevante Information zu bekommen ist, wendet er sich ab und fragt die nächste. Die sehr muskulöse, strikt und kompromisslos auftretende, breit an der Bar lehnende Niederländerin Hedi Peck, die sich im Gespräch mit einem nervös und unsicher wirkenden Menschen befindet, den sie angriffslustig anfunkelt, eine verbale Demontage in Vorbereitung oder schon im Gange, lässt er bewusst aus, weil er sich denkt, die kann mir eigentlich nur schaden, selbst wenn sie etwas weiß. Als niemand mehr zu fragen übrig ist, steht Flavio Gentili eine Weile im Blauen Heinrich herum und überlegt, eher aus Gewohnheit, ob er ein Getränk bestellen soll. Die nicht an ihn gerichteten, durcheinander geredeten Fetzen der Gespräche hört er heute mit anderen Ohren. Die Bartenderinnen Alex und Marisa haben unmittelbar vor ihrer Schicht auf einer Bühne in der Nähe die Hauptrollen in einem Theaterstück von Afra Behn gespielt. Ein Zuschauer von eben steht an der Bar und redet aufgebracht auf sie ein. Kann doch nicht sein, dass ihr da jetzt gar nicht mehr drüber reden wollt. Wollt ihr jetzt nur noch so schön und souverän hinter der Bar stehen? Von irgendwo links hört Flavio Gentili die Sätze: Ich kann mich nur noch an diesen Dicken erinnern, der immer den Polizisten gespielt hat. Und ich würde schon auch gerne mal gefickt werden, aber halt nicht von dir. So wie: Man kann halt nicht Peter Pan und Peter Sondi gleichzeitig sein. Er beschließt, ohne Bier noch weiter nach seinem Bruder zu suchen, woanders als im Blauen Heinrich. Auf dem Weg nach draußen wird er von einem Schwerstbetrunkenen aufgehalten, der ihm einen Zeigefinger gegen die Brust stößt und sagt: Ein jeder Mensch hat mindestens zwei sehr aktive Ringmuskeln an seinem Körper, die er jeweils unterschiedlich gut kontrollieren kann. Die meisten kontrollieren den einen ein bisschen besser als den anderen. Flavio Gentili versteht kein Wort, weil er die Sprache des Schwerstbetrunkenen nicht spricht. Er wartet ab, bis der Schwerstbetrunkene das Interesse verliert und die Tür freigibt. Ich sehe ja, dass du mich anschaust, sagt der Betrunkene. Aber ob du mir zuhörst, das sehe ich nicht.
Du hast es in deiner Einleitung gerade schon selbst gesagt, du hast uns direkt zu Beginn an einen sehr zentralen Ort auf dieser Insel mitgenommen, diese Kneipe, der Blaue Heinrich. Ich würde trotzdem zu Beginn nochmal stehen bleiben und den Blick erweitern sozusagen, erstmal wieder aus dem Blauen Heinrich herausgucken und für alle ein bisschen besser verstehbar machen, auf welcher Insel wir uns da eigentlich gerade befinden. Also es wurden in der Einleitung immer mal wieder schon Sachen gesagt, wie das Wasser steht knietief, die Leute versuchen irgendwie zu flüchten von irgendwo anders her. Es ist vielleicht eine nahe Zukunft. Deswegen die vielleicht mehr kaskadige Frage: Was ist Malé für ein Ort und wie ist er zu dir gekommen?
Also es ist, ich würde sagen, das Malé aus diesem Buch ist auf jeden Fall ein literarischer Ort. Das Wasser steht knietief. Eigentlich steht es im Buch fast nie knietief in den Straßen, das Wasser, sondern also höchstens mal so knöcheltief. Und es ist auch so, es gibt auch trocknere Tage, an denen man auch so rumlaufen kann, ohne dass einem die Füße nass werden. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Entwicklung hier gezeigt wird oder dargestellt ist, in der diese Inseln schon wirklich verschluckt sind von den steigenden Meeresspiegeln oder dem steigenden Meeresspiegel. Aber es ist auf jeden Fall eben dieser Prozess im Gang. Es ist ja auch eine langsame, voranschreitende Entwicklung und es gibt immer wieder starke Regenfälle und Fluten und dann sind auch die Straßen überflutet. Aber es ist einfach eine Zeit, in der auch ein Putsch stattgefunden hat, also die Regierung wurde gestürzt und die meisten Leute sind abgewandert, einfach weil dieser Ort dann auch nicht mehr lebbar ist im herkömmlichen Sinne. Und das wiederum hat dann eben eine ganze Menge Leute angelockt, die vielleicht immer schon auf der Suche waren nach den Orten, die unmittelbar nach dem Kollaps irgendwie so eine Art von Möglichkeitsraum darstellen, also wo dann Verschiedenstes denkbar ist, was in den geordneten Strukturen vielleicht ihrer Herkunftsnationen oder ihrer Herkunftsorte nicht denkbar erscheint. Also dass dann so eine neue Projektion auf diesen Ort stattfindet, die ihn halt wieder eigentlich neu überschreibt, wie halt früher halt diese Inseln vielleicht als so paradiesische Urlaubsorte angesehen wurden und sich danach ja auch geformt haben und ja auch versucht haben, immer Orte zu sein, an denen die Leute genau diese Erfahrung dann auch machen können und die entsprechend auch so postkartenmäßig gestaltet sind. So ist das halt jetzt irgendwie so eine andere Projektion, die aber wieder dazu führt, dass Leute kommen und diesen Ort halt verändern und ihn wieder eigentlich nur als das sehen, was sie sehen möchten, würde ich sagen. Und also darauf gekommen bin ich halt eigentlich, weil ich sehr viel, wenn ich gerade anderes tun sollte, halt im Internet auf irgendwelchen Online-Karten rumsurfe und mir verschiedene Orte angucke und dann diese Stadt halt irgendwann einfach entdeckt habe, durch Zufall. Und sie halt so verrückt gleich fand, so auf den ersten Blick, weil es halt ein bis an den Rand, also das Malé ist eben die Hauptstadt, die einzige Stadt eigentlich dieses Landes. Und die ist halt bis an den Rand vollgebaut mit Häusern, auch mit hohen Häusern, und sehr dicht besiedelt, also ich glaube eine der dicht besiedelsten, wenn nicht die dicht besiedelste Stadt überhaupt auf der Welt. und ist da einfach in diese türkisfarbenen Lagunen reingesetzt, wie als wäre hätte man sie halt so aus so einer richtigen Stadt ausgeschnitten und dann da ins Meer reingepflanzt. Und ist halt gleichzeitig irgendwie auch so eine Art Backoffice irgendwie dieser ganzen touristischen Urlaubsziele, weil es ist halt natürlich der Ort, an dem die Regierung sitzt, das ist irgendwie auch das kulturelle Zentrum und ist aber jetzt für die Touristen von heute jetzt eigentlich der am wenigsten interessante Ort, es sei denn, die gehen da halt mal ins Museum oder so, aber normalerweise kommen die Leute an und werden dann verteilt auf diese verschiedenen Ressorts. Und als ich zum Beispiel angefangen habe, das Buch zu schreiben, galt auch gerade so eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, aber nur für die Hauptstadt, nicht für den Rest des Landes, weil es dort eben auch immer wieder politische Unruhen gab und gibt und dann entsprechend die Straßen eben also als unsicher ausgewiesen wurden. Was ich dann halt auch interessant fand, weil es halt für mich dann der Ort war, an dem halt all das noch verhandelt wird, was halt an diesen anderen, also in den Orten, die halt dem Urlaub vorbehalten sind, irgendwie nicht stattfinden darf oder versteckt wird.
Ja. Ja, jetzt hast du schon ganz viele Themen aufgemacht, die wir auf jeden Fall noch näher beleuchten werden. Also die ganze große Frage von dieser Industrie, von Urlaub und dem Versprechen von so einem Paradies. Und als ich mich beim Lesen über diese Insel bewegt habe, sozusagen, ist eine Assoziation, die mir immer wieder gekommen ist, so dieser untergehende Spreewaldpark, also so ein bisschen so diese Abundant Places, die eigentlich mal dafür da waren, dass da Leute so Spaß hatten und jetzt sind sie runtergekommen und da steht noch so ein Tyrannosaurus Rex mit so einem heruntergeklappten Arm und die sind aber dann wieder auf andere Art und Weise interessant und finden auch wieder irgendwie Leute, die daran eine Faszination sehen. Und du selber oder eine Figur in dem Buch sagt an irgendeiner Stelle, es hat sich angefühlt wie das West-Berlin der 80er Jahre, oder? Sage ich es falsch?
Ja, ja.
Ja. Warum, also warum die, ausgerechnet dieser Vergleich?
Ich glaube, der kommt einfach irgendwie daher, dass mich dieser Ort halt extrem fasziniert und ich den halt auch nie selbst zu Gesicht bekommen habe. Also ich hätte, glaube ich, das können auch die 70er sein. Also es ist nicht beschränkt auf dieses eine Jahrzehnt, aber es ist halt auf jeden Fall dieser Ort, den diese Stadt hier halt mal irgendwie, den diese Stadt mal war oder den sie quasi so in sich hatte. Das ist halt auch so eine abgeschlossene Insel, die auch eigentlich nicht so wirklich funktioniert hat natürlich so als Ort, wo es halt alles, wo es ja nicht wirklich was gab. Also die Politik war ja da nicht hier und irgendwie, man konnte jetzt ja auch nicht in irgendeiner Fabrik arbeiten oder so, sondern das war halt einfach so in meiner Projektion natürlich auch, halt so ein Ort, wo halt dann auch die Leute hingekommen sind, die vielleicht irgendwie anderswo nicht so richtig gut zurechtgekommen sind, die vom Militärdienst geflüchtet sind oder sich halt auch einfach nur so eine große, billige Wohnung mieten wollten und halt vielleicht auch nicht unbedingt sehr viel arbeiten oder so. Und das ist aber halt ein Ort, den ich, glaube ich, halt, weil er mich so fasziniert und weil ich ihn aber selber nie gesehen habe, halt mit so ganz viel Projektionen aufgeladen habe. Und entsprechend ist halt jetzt auch diese Hauptstadt der Malediven, die ich ja auch absichtlich jetzt eigentlich nie besucht habe, weil ich sie halt zu so einem Ort machen wollte, der halt für die Leute, die da hinkommen, das gleiche Potenzial hat. Also der auch überschrieben wird mit Sehnsucht, mit Hoffnung, mit allen möglichen Projektionen. Ja.
Genau. Also du hast sie nie real besucht, obwohl du auf einem Schiff unterwegs vielleicht mal dran vorbeigeschiffert bist, sondern du kennst sie nur aus dem Internet.
Genau, ja. Also ich habe die mal einmal auf dem, als wir unterwegs waren für dieses Containerschiffbuch, das vorhin kurz erwähnt wurde, da sind wir durch den Indischen Ozean gefahren und da gab es einmal so einen Moment, wo ich dann mir so morgens den Wecker gestellt habe, um dann hoch auf die Kommandobrücke zu gehen, um dann mit dem Fernglas irgendwie in der Entfernung so die Palmsilhouetten der Malediven zu sehen. Und das war halt so der nächste, also näher bin ich denen halt nicht gekommen. Aber die, das war dann irgendwann, ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich das machen soll, ob ich da hinfahren soll und dann dachte ich halt, nein, also für das, was dieses Buch ist und was mich daran interessiert, wäre es wahrscheinlich auch einfach nur schädlich, ich würde da hinfahren. Weil dann kommen natürlich ganz andere Sachen wieder mit rein, dann hat man Begegnungen, denen man irgendwie auch sich ja dann auch verpflichtet fühlt und Erfahrungen und Dinge gesehen. Und ich glaube, ich hatte dann viel mehr Sorge, dass ich dann dem gegenüber so eine Verpflichtung empfinde, diese Erfahrung, dass es mich total abbringen wird von dem, was dieses Buch eigentlich möchte. Und dass es dann halt darum geht, was ich da für eine Erfahrung gemacht habe. Aber das finde ich halt auch nicht so interessant. Ja. Deswegen sollte das vermieden werden. Also vielleicht jetzt. Vielleicht
ja, vielleicht jetzt nachträglich einen kleinen Urlaub. Wir werden auf jeden Fall auf diesen Aspekt von der Fiktivität und was das für eine Bedeutung hat, noch zurückkommen und würde aber jetzt nochmal beim Blauen Heinrich bleiben wollen, denn der ist auch zentral für etwas, das man jetzt von dem Nurlesen einer Textstelle noch nicht über das Buch weiß, nämlich sozusagen, wie vielstimmig es ist. In dem Blauen Heinrich und auch an anderen Orten der Stadt, zum Beispiel beim Schnellrestaurant, dem Hühnersultan, kommen immer mal wieder Grüppchen zusammen, die sich gegenseitig ihre Lebensgeschichte erzählen. Es gibt ganz viele verschiedene Figuren, die zu Wort kommen, die auch immer mal wieder andere BewohnerInnen der Insel dazu auffordern, ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Und das ist sozusagen wichtig, um zu verstehen, wie dieses Buch aufgebaut ist. Also wir verfolgen immer mal wieder Teile von verschiedenen Geschichten. Und das ist für mich eigentlich so ein Bogen zu deinem Vorgängerbuch, Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens. Denn auch da gibt es eine Bühne und auch da gibt es einen bestimmten Ort, auch eine Kneipe, das Café Porsche, in dem immer wieder Leute ihre eigenen Geschichten erzählen oder dazu ermutigt werden, Geschichten zu erzählen. Und deswegen würde ich dich als Autor sozusagen gerne fragen, ist das dein zentrales Anliegen, Bühnen zu bieten, wo Leute ihre eigenen Geschichten erzählen, immer wieder Orte zu finden, in denen viele Leute ins Erzählen kommen?
Ja, das klingt, wenn du das so formulierst, klingt das natürlich so generös, als würde ich tatsächlich jemandem die Chance eröffnen, irgendwie seine Geschichte zu erzählen, aber die habe ich mir alle ausgedacht. Aber es sind natürlich auch teilweise Geschichten, die mir dann irgendwie begegnen oder die ich so aus Gesprächen heraus entstanden sind und von denen ich dann halt schon finde, dass sie in die Bücher Einzug finden sollten. Also es gibt ja auch im Buch gibt es diesen Romanschriftsteller, der eben alle möglichen Leute da immer, wie du schon gesagt hast, da zum Essen einlädt in dieses Grillrestaurant und dann sollen die ihm ihre Geschichten erzählen und er behauptet zumindest, dass er die halt zu Romanen verarbeiten wird oder zumindest in dem Roman, den er gerade schreibt, dass die da Einzug finden können. Und das ist natürlich, einerseits ist das halt wie so eine Reaktion diese Gefahr, der jeder Schreibende ausgesetzt ist, dass alle möglichen Leute in ihnen immer die Person sieht, die endlich die eigene Geschichte aufschreiben kann. Und das eigene Leben ist ja ein Roman, das muss nur mal jemand machen. Und das würde man jetzt auch gerne mal erzählen. Und das ist ja schon, das begegnet einem schon häufiger, wenn man schreibt oder wenn man den Leuten erzählt, dass man schreibt. Und aber andererseits ist das halt für mich tatsächlich mit das Wichtigste eigentlich beim Schreiben, ist, dass halt irgendwie diese einzelnen Geschichten dort reinkommen können. Und ich ja eigentlich insgesamt nicht wirklich dran glaube, dass irgendwie so ein Roman so eine abgeschlossene Erzählung sein kann, irgendwie, in der dann irgendwie Leute so profunde Erfahrungen machen und man ihnen irgendwie dabei zusehen kann, wie sie sich entwickeln, sondern ich würde halt eher immer dafür plädieren, auf so mehr so planetarische Konstellationen zu setzen. Also dass es immer mehr Erzählungen gibt, die bestimmte Themen umkreisen und die miteinander zu tun bekommen und verschiedenste Leute zu Wort kommen und sich eigentlich um so eine Art Schwerezentrum herumdrehen, das aber selber dann nicht benannt werden muss und vielleicht auch nicht benannt werden kann. Also weil auch nur so ich mich selber, glaube ich, bei Laune halten kann dabei. Also das andere würde mich auch nicht interessieren.
Ich habe auch das Gefühl, dass für deine Figuren dieses Erzählen dann eigentlich so eine Art Vehikel gegen einen bestimmten Frust mit der Welt sein kann oder auch fast was Therapeutisches haben kann. Und du, in deiner Passage, die du eben vorgelesen hast, und muss ich einen Satz sozusagen nochmal wiederholen, weil der mich umgehauen hat, unendliche Freizeit, Langeweile und eine fundamentale Heimatlosigkeit legen im versinkenden Inselstaat abgestiegenen Aussteigern das regelmäßige Trinken und Reden so nah ans Herz wie sonst nur die Selbstbefriedigung. Also da scheint für mich durch Erzählen ist etwas, das uns hilft beim überhaupt Klarkommen mit der Welt.
Ja, Das glaube ich schon auch. Ja, also die suchen natürlich diese, also alle Leute in dem Buch und in dem Buch vorher auch, was du gerade meintest, suchen natürlich irgendwie auch deswegen den Kontakt zu den anderen, um irgendwie über das Erzählen dieser Geschichte halt auch sich selbst ein Stück weit vorkommen zu lassen. Also zu verwirklichen ist ja irgendwie so sehr, wäre jetzt so ein sehr schwieriger Begriff, aber tatsächlich halt irgendwie über die Verbalisierung überhaupt dessen, wer man ist und was man macht, was man fühlt, was man denkt, irgendwie, wenn man das einmal ausgesprochen hat, jemandem gegenüber und in diesem Gegenüber vielleicht auch ins Gesicht geguckt hat und gesehen hat, was da passiert, während man das erzählt, dann bekommt das eine andere Wirklichkeit, irgendwie eine andere, und fühlt sich dann irgendwie auch vielleicht anders an oder man kann sich selbst dazu anders ins Verhältnis setzen. Das denke ich schon. Also das passiert auch dann ständig in diesen Geschichten. Und in dem letzten Buch war es so, dass das natürlich, dass dieser Effekt dann halt noch dazu instrumentalisiert wurde. Also gab es ja dann quasi den Regisseur dieses Horrorfilms, der alle dazu eingeladen hat, ihre Geschichten zu erzählen in diesem Hinterzimmer, in dieser Kneipe. Ich merke, ich drehe mich gar nicht nach da drüben. Und dann auf diesen Effekt auch gebaut hat. Also zu sagen, die Leute haben das starke Bedürfnis danach, irgendwie das, ihre Selbstwahrnehmung, ihre eigene Geschichte vorkommen lassen zu können, in dem Fall in so einem größeren Projekt. Und das wäre dann ein Weg, sie quasi einzusammeln und halt auch irgendwie unter die eigene, unter das eigene Projekt oder die eigene Ideologie quasi zu versammeln.
Und das, was alle Figuren auf dieser Insel eint, und das Wort ist auch schon mehrere Male jetzt gefallen in der Ankündigung und aber auch in der Passage, die du so gelesen hast, ist, die sind alle Leute, die ihre Geschichte erzählen wollen, irgendwo hintragen wollen, die ein Bedürfnis haben, sich vielleicht zu finden und aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Aber es ist eine Gesellschaft von Aussteigern. Also das ist meine, das sag ich jetzt erstmal. Würdest du das in der Verkürzung überhaupt so akzeptieren?
Dass es eine Gesellschaft von Aussteigern ist? Na, ich meine, das wird ja auch gesagt. Also es sind ja die im wahrsten Sinne des Wortes dort Ausgestiegenen. Also sie kommen dorthin und versuchen ja dann aus ihren, genau, aus den Verhältnissen herauszukommen, aus denen sie in denen sie offenbar nicht funktionieren konnten oder wollten. Und es gibt auch eine Szene, in der dann einmal so gezeigt wird, wie das dann abläuft, wenn dann zum Beispiel so ein Wasserflugzeug ankommt, das so neue Aussteigende auf die Insel bringt und die dann alle so ein bisschen verloren da rumstehen und eigentlich, man sagt ihnen, wo sie hingehen sollen, damit sie sich erstmal irgendwo melden können und vielleicht so einen Schlafplatz bekommen, aber keiner möchte so richtig schon wieder eine Gruppe bilden. Also sie kommen dann da an und versuchen so ganz umständlich und irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, sich dann so Distanz zu halten und gleichzeitig wissen sie, es gibt eigentlich nur eine gemeinsame Richtung, in die man jetzt gehen kann und wie kann man das jetzt machen, muss man hier vielleicht ein bisschen rumstehen, damit die anderen erstmal vorgehen, auch um zu verhindern, dass man gleich sofort wieder eben so eine Gruppe wird und dass man dann halt irgendwie mit den anderen darüber sprechen muss, was jetzt da gerade alles wahrnehmbar ist und passiert, um halt nicht das Besondere, was man vielleicht erfassen könnte, gleich wieder irgendwie so in sowas Allgemeines überführen zu müssen. Und das kommt dann halt, also in der Handlung des Buches ist das quasi dann sowas Nachgereichtes. Also irgendwann kommt das Bedürfnis, wird es dann natürlich stark genug, um sich wieder an der Bar einzufinden und zu reden.
Wollen wir mal in eine dieser Figuren, oder in zwei eigentlich, näher eintauchen in der nächsten Passage?
Gern. Genau, der zweite Teil, das sind jetzt eigentlich zwei Figuren, die würde man vielleicht als Hauptfiguren bezeichnen in diesem Buch. Also die eigentlichen beiden Hauptfiguren in dem Buch sind abwesend, die sind verschollen. Man vermutet, dass sie sich tatsächlich auch das Leben genommen haben. Sie sind aber auf jeden Fall nicht auffindbar. Und es gibt aber, also das sind eine Schauspielerin und ein Lyriker, die sich dort auch kennengelernt haben auf dieser Insel. Das ist quasi die Liebesgeschichte dieses Buches. Und sie sind aber schon nicht mehr vorhanden zum Zeitpunkt der Handlung. Und es gibt aber sowohl für diesen Lyriker als auch für die Schauspielerin jeweils jemanden, der und die auf die Insel kommen, um nach ihnen zu suchen, beziehungsweise um nach den Spuren zu suchen oder überhaupt nach einen Weg zu finden, mit diesem Verschwinden umzugehen. Also es nicht einfach zu Hause gemeldet zu bekommen und es dann zu akzeptieren, sondern dorthin zu gehen und zu sehen, was es damit auf sich hat und ob das denn wirklich so ist. Und das vielleicht auch nicht akzeptieren wollen. Und die beiden, die quasi den beiden Hauptfiguren hinterhergereist sind, die begegnen sich jetzt hier zum ersten Mal an diesem Punkt. An der Stelle, an der Francis Ford vor einer fast blinden Fensterfront steht, im Licht der schmutzigen Scheiben, die von den grell zwischen den Wolken hervorbrechenden Strahlen der Nachmittagssonne angeschienen werden, der ganze Staub, das Salz und der Dreck auf dem Glas golden aufleuchtend, ist der dunkelblaue Teppichboden über die Jahre ganz bleich geworden. Selbst in den Augenblicken, in denen die Sonne hinter den schwer dahintreibenden Wolken verschwindet, das Leuchten der schmutzigen Scheiben weggedimmt wird, steht Francis Ford in einem lichten hellblauen Rechteck, im verwaisten Frühstücksraum des Royal Rahman Residence Hotels in der sogenannten Daisy Street. Über die Möbel hat sich eine dichte Staubschicht ausgebreitet, auch auf der Luft, die sich seit Jahren nicht bewegt hat, liegt der Staub alt und tot, denkt Francis Ford, und jeder Atemzug dieser staubigen Luft beißt in der Nase und füllt die Lunge mit einem schweren, das Herz ganz düster verschattenden Gefühl. Nirgendwo in dem weiten Raum, der tiefer im Innern des Gebäudes in permanente Dunkelheit getaucht ist, wollten sich die beiden gerne hinsetzen. Francis Ford hat sich mit dem Vater der verstorbenen Schauspielerin Mona Bauch im Frühstücksraum des Royal Rahman Residence Hotels verabredet, weil dieses Hotel, wie auch die Schauspielerin Mona Bauch, sehr häufig in den Aufzeichnungen des Lyrikers Judy Frank erwähnt wird, dem sie selbst in vergeblicher Mission hinterhergereist ist, und dessen Tagebücher, Briefe und Gedichte ihr unter die Haut und in die Seele gefahren sind, wie die Feuchtigkeit in die Mauern dieser verlorenen Stadt. Francis Ford ist etwa anderthalb Wochen vor dem Vater der Schauspielerin Mona Bauch in Malé angekommen. Sie empfindet dem verzweifelten Mann gegenüber einen Vorsprung an Wissen über die Verhältnisse. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass ihr weniger Zeit übrig bleibt, bevor die umfassende Trägheit, das schwer über den Köpfen hängende schwüle Wetter, der Regen, die nagenden Wellen und die von einem bleichen Mond über die Insel hinweggezerrten Springfluten ihren Antrieb, ihre Kraft und ihren Willen vollständig aufgezehrt haben werden. Der verzweifelte Vater hat seine Suche gerade erst begonnen. Für ihn gibt es außerdem einen Anhaltspunkt, der Francis Ford fehlt. Die Schauspielerin Mona Bauch hat sich vor 2 Monaten irgendwo hier in der ehemaligen Hauptstadt der Republik das Leben wahrscheinlich selbst genommen. Ihr toter Körper wurde gefunden, es gibt Zeugen, die davon ausführlich berichtet haben, und 2 unterschiedliche, sehr unappetitliche Fotografien einer übel verunstalteten Wasserleiche, die für eine Weile im Internet kursierten. Vermutlich wurde sie auf einem der umliegenden Atolle verbrannt oder in einem Sammelgrab bestattet. Der Lyriker Judy Frank ist dagegen ohne Spur verschwunden. Über seinen vielleicht sogar zeitgleichen Selbstmord wird nur spekuliert. Man nimmt an, dass sie gemeinsam gegangen sind. In der Kneipe, die der verzweifelte Vater gestern zur ersten Orientierung auf der Insel aufgesucht hat, erzählte man ihm, es existiere eine Art Abschiedsbrief seiner Tochter. Man sei unter Umständen auch bereit, ihm diesen Brief zugänglich zu machen. Es ließe sich da etwas einfädeln, ein Treffen arrangieren zum gegenseitigen Nutzen. Francis Ford überhörte das Gespräch zwischen dem neu angekommenen und der sehr muskulösen, strikt und kompromisslos auftretenden Niederländerin Hedy Peck am Tresen der Kneipe. Sie bot dem unbeholfen auftretenden Vater an, sich mit ihm am nächsten Tag im Royal Raman Residence Hotel in der Daisy Street zu treffen. Sie habe ihm keinen Deal vorzuschlagen und sie könne ihm vielleicht auch nicht wirklich weiterhelfen, aber es gebe da eine Überschneidung von ihrer eigenen Suche und seiner, die ihn interessieren könnte. Francis Ford erklärt dem Vater, der im Raum ein Stück weit hinter ihr steht, nicht im hellen Rechteck auf dem Teppichboden, aber noch im Licht der Fensterfront. Ich komme aus einer schönen Gegend in den Vereinigten Staaten, wo es im Winter noch richtig kalt wird und im Frühling sehr grün und lebendig ist. Und ich habe an der Universität in meiner Heimatstadt deutsche Sprache und Literatur studiert und auch einen PhD in dem Fach gemacht, über deutsche Lyrik der Gegenwart. Mich haben vor allem die Lyrikerinnen und die Lyriker interessiert, die nach der Jahrtausendwende geboren wurden, in die Umbrüche nach 9/11, die großen Finanzkrisen und die ganzen Widersprüche der Zeit hinein und wie sie das in ihren Gedichten versucht haben zu fassen, ganz grob formuliert. Von ihrem Standpunkt in Europa aus mit der speziellen Geschichte von Deutschland, wobei ich alles über das Motiv von der blauen Blume angeschaut habe, die ja für die Romantiker ein wichtiges Symbol gewesen ist, was auch in der DDR eine Rolle gespielt hat und dann später oft ein Chiffre geworden ist für die Politik von den Rechten im Land. Ich weiß nicht, ob Sie sich für zeitgenössische deutsche Lyrik interessieren. Das Symbol von der blauen Blume ist dort sehr präsent. Die ganze Symbolsprache der Romantik hat in der deutschen Lyrik der letzten Jahrzehnte eine Renaissance gehabt. Mein Doktorvater, für den ich an der Uni gearbeitet habe, wollte, dass ich meine akademische Karriere voranbringe und Aufsätze veröffentliche, und er hat immer versucht, mir neue Themen zuzuspielen. Ich wollte aber meine Karriere nicht voranbringen, ich wollte eigentlich gar nicht mehr an der Uni arbeiten. Vor ein paar Monaten hat mir mein Doktorvater von einer Konferenz in Deutschland den gesamten Nachlass von dem deutschen Lyriker Judy Frank mitgebracht, von dem wir damals noch nicht gewusst haben, dass es ein Nachlass ist. Aber inzwischen glaube ich eben, dass Judy Frank gar nicht mehr am Leben ist, was auch mit ihrer Tochter zu tun hat. Der Vater der Schauspielerin Mona Bauch hört der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Frances Ford mit einer ihm selbst unbekannten Geduld bei ihren Ausführungen zu. Er erfasst jede Einzelheit überdeutlich und in völliger Klarheit und hat endlich das Gefühl, hier setzt jemand dazu an, ihm all das zu erklären, was bislang so unbegreiflich, unwirklich und albtraumhaft verschlossen gewesen ist. Der Vater der Schauspielerin Mona Bauch hat sich nie für zeitgenössische deutsche Lyrik interessiert. Der Lyriker Judy Frank fährt Francis Ford fort und hält dabei ihre zählenden Finger zwischen sich und den sehr aufmerksam zuhörenden Vater, hat bei seinem Verlag in Deutschland 9 Gedichtbände veröffentlicht. Verweilen unter schwebender Last, Motorisierte Mädchen, Welt ohne Ende, Die Lümmel aus dem Dritten Reich, Mein Leben als Kind, Ein Zweig und ein Zweiter, Eklipsen, Der Weib von Wittenberg und Lachs, mein Hase. Bevor er seinem Verleger angekündigt hat, dass er nach Malé gehen will, weil es ihm auf dem Festland nicht mehr gefällt. Frank hat gehofft, dass er hier in Malé unter den Ausgewanderten eine Situation vorfinden könnte, die so wäre, wie er sich immer das West-Berlin aus den 80er Jahren vorgestellt hat, das ja auch eine Insel gewesen ist, die ein bisschen verloren war und wo auch nur hingewollt hat, wer schon etwas gesponnen hat und mit der ordentlichen Gesellschaft nicht richtig zurechtgekommen ist. Der Vater der verstorbenen Schauspielerin erzählt Francis Ford, während er noch auf ihre Finger schaut, die sich nach dem Aufzählen der Gedichtbände Judy Franks zu einer Form verschränkt haben, die ihn das Wort Indianer-Tipi denken lässt, dass auch Mona von der Geschichte der geteilten Stadt Berlin fasziniert gewesen sei und dass er sich erinnern könne, wie sie einmal gesagt habe, das wäre das einzige Berlin, in dem sie gerne leben würde, dieses West-Berlin von früher. Ich glaube, mit dem richtigen Berlin von heute ist sie einfach nicht warm geworden und dann ist sie ja auch bald nach Frankreich gegangen und danach dann nach Kalifornien. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie in Kalifornien geblieben wäre oder nach Deutschland zurückgekommen, aber ich wurde natürlich nicht gefragt, sie war ja längst erwachsen. Ich konnte mir das alles hier gar nicht vorstellen, aber ich dachte, es ist vielleicht gefährlich. Francis Ford nickt, ohne dem Gegenüber dabei ins Gesicht zu schauen. Sie will versuchen, so viel Abstand wie möglich zur Trauer des verzweifelten Vaters einzuhalten. Sie spürt, dass dieser Mann sie als jemanden oder etwas wahrzunehmen beginnt, der oder das in der Lage dazu sein könnte, ihm eine sehr schmerzliche, sehr frustrierende Puzzlearbeit abzunehmen und die bislang noch schlecht sortierten Teile zu einem verstehbaren Gesamtbild zusammenzubringen. Frank ist vor 3 Jahren hierher gekommen und er hat von hier aus seinem Verleger in Deutschland immer wieder E-Mails und Manuskripte und Tagebücher geschickt. Er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der Verleger in Deutschland alles sortieren und veröffentlichen würde und ihm ein bisschen Geld überweisen, aber der Verleger ist sehr krank geworden und schließlich gestorben und die Frau vom Verleger hatte kein Interesse, den Verlag weiterzuführen. Sie hat die ganze Korrespondenz und die Archive sortiert, verschiedene Festplatten angelegt, E-Mails ausgedruckt, Konten aufgelöst und dann alles verteilt und verschenkt an die Erstbesten, die sich dafür interessiert haben. So sind die Sachen dann über meinen Doktorvater zu mir gekommen. Ich habe die Gedichtbände von Judy Frank schon gekannt. Seine Inseltagebücher, Gedichte, Skizzen und Briefe aus Malé haben mich aber noch so viel mehr fasziniert als die publizierten Bücher. Erst habe ich versucht, über die Witwe von seinem Verleger einen Kontakt aufzubauen, dann ihm selbst direkt zu schreiben. Und weil das alles nicht funktioniert hat, habe ich bei meinem Doktorvater Urlaub beantragt und bin hierher gekommen, um nach diesem deutschen Lyriker zu suchen, was ziemlich verrückt ist, weil er wahrscheinlich eh schon nicht mehr lebt und weil ich auch gar nicht sagen kann, was passieren würde, wenn ich ihn finde. Also was ich mir vorstelle, was passieren soll. Vielleicht wäre ich gar nicht hierher gekommen, wenn ich nicht schon gewusst hätte, dass es keine Hoffnung gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Tochter und Judy Frank ein Paar gewesen sind oder zumindest romantisch verbunden waren. Meine Vermutung ist, dass Frank für Ihre Tochter einen Kosenamen gehabt hat. Wenn das stimmt, dann hat er sie Luna genannt und dann kommt sie in seinen Texten wirklich sehr oft vor. Luna. Elmar Bauch spricht den Kosenamen seiner Tochter ein paar Mal laut aus und es gefällt ihm überhaupt nicht, wie das Wort sich unaufhaltsam ausbreitet über sein Gehirn und die Erinnerung an das eigene Kind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schrecklich das ist. Luna. Es ist schwer zu sagen, wie man die Sache mit dem Abschiedsbrief Ihrer Tochter bewerten soll. Ich würde Ihnen aber raten, vorsichtig zu sein, dass man sie nicht ausnutzt. In Gedanken fügt Francis Ford für sich noch die Worte im Moment ihrer größten Schwäche hinzu. Danke.
Kleine Einstiegsfrage außer der Reihe. Wie viel Spaß hat es gemacht, sich die Titel dieser Lyrikbände auszudenken?
Ja, immer wieder einigen Spaß. Also die sind über die Jahre entstanden eigentlich. Die.
Hast du so ein Buch, Sammlung, wo du das so sammelst und denkst, irgendwann will ich das mal unterbringen?
Ja, ich glaube, ich schreibe die dann immer wieder auf, wenn ich denke, jetzt hätte ich wieder einen Titel für ein Gedichtband, den ich niemals schreibe. Und dann habe ich die dann eben so aus den verschiedenen Notizbüchern extrahiert.
Wir haben jetzt hier eine Szene erlebt, wo zwei zentrale Figuren, das hast du schon gesagt, miteinander sprechen. Und diese beiden Figuren sind zwei, die mit einer sehr konkreten Suche auf diese Insel kommen, anders als andere, die so mehr sich selbst oder den Sinn des Lebens oder eine religiöse, spirituelle Erfahrung suchen, sucht Elmar Bauch seine Tochter, die vermutlich dort Suizid begangen hat. Und Francis Ford sucht einen Lyriker, der auf dieser Insel gewirkt und geschrieben hat. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Szene und in diesen beiden Figuren eigentlich eine Parabel liegt für diese Urlaubswelt, die du schon angesprochen hast. Also weil beide immer mal wieder auf ihrer Suche auch Sätze sagen, wie zum Beispiel, vielleicht wäre ich gar nicht hergekommen, wenn ich schon gewusst hätte, dass es keine Hoffnung gibt. Also dieser Ort als Sehnsuchtsort, als ein Ort, an dem man denkt, da kann man noch was finden und von einer Illusion, von der man sich auch gerne täuschen lassen möchte. Auch der Vater dieser Tochter, von dessen Leiche es schon Bilder gibt, denkt immer mal wieder, irgendwo könnte sie noch auftauchen, irgendjemand wird mir einen Hint geben, um sie wiederzufinden. Also dieses Grundbedürfnis fast, sich täuschen zu lassen, liegt mir am stärksten personifiziert eigentlich in diesen beiden Figuren.
Das ist interessant. Also das ist natürlich, das höre ich gern, weil das eben tatsächlich auch so ein unterliegendes Thema ist für diesen ganzen Text. Und genau, weil es ja eigentlich in allen beschriebenen Figuren, in allen Geschichten auch immer darum geht, also auch um die Frage, also es gibt dann auch andere, die kommen dahin und benennen das dann halt auch anders, sagen dann, okay, das offensichtlich ist das Paradies immer schon eine Kulisse gewesen und das ist auch quasi das entscheidende Element daran, ist eben die Täuschung, wie du auch gerade sagst, also es geht gar nicht anders, es ist die Dienstleistung vorher ist auch gewesen, die Leute eben so weit zu täuschen, dass sie sich das Paradies imaginieren durften. Und dass sie halt auch das Gefühl haben durften, okay, also meine Handlungen und meine Entscheidungen und mein Leben haben irgendwie keine fatale Konsequenz für diesen Ort oder überhaupt für die ganze Welt. Und das ist irgendwie Teil des Pakets gewesen, sozusagen, zu sagen, hier kann man sich für Zeit X so lange auch ein bisschen aus der Verantwortung kaufen oder erholen oder was auch immer. Genau, und das ist aber jetzt in dieser neuen Situation nicht wirklich anders ist. Also dass es quasi einmal umgedreht ist und irgendwie so dieser Ort jetzt also eigentlich schon nach der Katastrophe ist und so in dem Moment seines Untergangs abgebildet, aber dass dieser Impuls immer noch stark genug ist, weil es eigentlich immer noch unmöglich ist für die Leute, sich auch was anderes vorzustellen. Oder
ja, es gibt dafür auch, glaube ich, an einer Stelle das treffende Bild, ich hoffe, ich erzähle es jetzt nicht falsch nach, dass es kommt immer mal wieder so ein Typ dahin und transportiert den Müll ab. Mhm. Und manchmal auch eben Leichen, weil es ist schon auch eine bedrohliche Atmosphäre. Und der sagt, das Einzige, was die frühere Gesellschaft, also diese Urlaubsgesellschaft mit der jetzigen gemein hat, ist, dass sie eigentlich nicht sehen wollen, wo dieser ganze Mist entsorgt wird. Mhm. So, also die große Täuschung lebt fort, auch wenn alle, die da sind, sich so als Freigeister wähnen.
Ja. Genau.
Und dieses sich Illusionen vorgaukeln lassen oder sich zunehmend dessen bewusst sein, welches Verhältnis da eigentlich zwischen Illusion und auch Trugbild herrscht, zieht sich in die Sprache hinein natürlich. Und es zieht sich auf verschiedenen Ebenen, also auf der Metaebene, wie dieser Text gestaltet ist, aber auch in der Art und Weise, wie die Figuren selber immer mal wieder um Sprache ringen und reflektieren, wie viel Wirklichkeitsgehalte eigentlich hintersteckt. Im Besonderen zum Beispiel die Tochter von Elmar Bauch, die an einer Stelle sozusagen selbst zu Wort kommt, nämlich in einer E-Mail, die sie geschrieben hat an ihren Vater und die er, Frances liest. Und da sagt sie, wie schwer es ihr fällt, diese Nachricht zu formulieren, weil sie nicht weiß, wie sie die Welt beschreiben soll, wie sie ihn ansprechen soll. Also dieses ständige Ringen um eine Sprache, diese Welt überhaupt beschreiben zu können. Bist du da nicht selber wahnsinnig geworden unterwegs bei diesen ganzen Meta-Ebenen?
Vielleicht nur so wahnsinnig, wie man halt schon auf dem Weg davor geworden ist. Also das ist ja auch ein Ausdruck von, jetzt nicht nur von irgendwie so einer Arbeit an diesem einen Text, sondern das ist ja das Grundproblem, glaube ich. Also die Sprache benutzen zu müssen und nicht benutzen zu können gleichzeitig und sich aus irgendeinem Grund auch noch rausgesucht zu haben, das irgendwie als das Medium des eigenen Ausdrucks zu verwenden. Also kommt wahrscheinlich auch aus dieser Unfähigkeit her. Also da liegt der Reiz vielleicht auch darin, dass man gerade sich irgendwie die Kunstform aussucht, die irgendwie am unmöglichsten erscheint. Aber genau, also da muss es natürlich immer drum gehen, weil es da halt im Sprechen, finde ich, auch immer drum geht und im Zuhören und im Leben, dass halt also die Aussagen, die man selber macht, einem in dem Moment, wo man sie macht, irgendwie verkehrt vorkommen und die andere machen und woran liegt das und woran liegt das, wenn das mal gelingt. Ja, also das ist gar nicht anders zu machen, glaube ich.
Kommt daher auch diese Kreisbewegung, also du hast schon gesagt, dass der Text sich so ein bisschen um verschiedene Figuren drumherum strukturiert, dass es eigentlich nicht so sehr um einen stringenten Plot geht. Es geht nicht um diese Suche dieses Vaters nach seiner Tochter, auch wenn das eine zentrale Linie ist. Eigentlich zieht es immer mal wieder Kreise irgendwo hin und es kann einen so mitnehmen irgendwo. Und ich finde, das spürt man auch bis ins kleinste Element hinein, weil wenn die Figuren vorgestellt werden, bekommen die immer mal wieder wahnsinnig viele Attribute. Also Elmar Bauch, der Vater der berühmten Schauspielerin, ist viele Seiten später Elmar Bauch, der Vater der berühmten Schauspielerin, über die ein Dokumentarfilm gedreht wird. Mhm. Also diese Attribute, die diese Leute bekommen, werden immer mehr. Und ich frage mich eigentlich, werden die dadurch leerer oder voller?
Ja, das frage ich mich auch. Also das würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wie sich das dann liest, also wie man das wahrnehmen würde. Aber eben, ich glaube halt auch, also da findet natürlich auch eine Beschreibung statt, also im Wortsinn irgendwie und so eine Zuschreibung. Und dann sind halt diese Figuren auch, weil ich finde es ja irgendwie auch immer ein bisschen problematisch, dann halt so ein Namentheater aufzufahren. Und in dem Buch jetzt, also das letzte Buch war voll mit so Vornamen und das hat mich irgendwann auch sehr angestrengt, dass dann irgendwie halt immer so Christophs und Laras und Lisas und so weiter dann da irgendwie dieses Buch bevölkern und ich das irgendwie als bisschen selber als bisschen befremdlich empfunden habe. Und jetzt in diesem Buch haben die halt dann so absurde Namen oft, die Leute. Oder aber werden halt dann irgendwie über die Namen hinaus dann mit diesen Funktionen beziehungsweise mit diesen Attributen belegt. Was natürlich halt auch dann den Prozess irgendwie der Auseinandersetzung mit ihnen dann auch noch mal mit abbildet eigentlich. Also die bekommen dann natürlich auf eine Art auch irgendwie so ein Gepäck mit ihrem Namen und mit den Beschreibungen über sie im Verlauf des Textes. Und also zum Beispiel in dem Buch mit Erzählungen, den Urwaldgästen, da gibt es eigentlich fast gar keine Namen, da gibt es dann halt nur diese Funktionen. Und das fand ich eigentlich, das war, glaube ich, vielleicht auch ein Punkt, an den ich versucht habe, auch wieder zurückzukommen, dass irgendwie so die Darstellung dieser Leute dann nicht so zu, vielleicht auch nicht so klassisch irgendwie zu gestalten, dass man sagt, okay, die haben jetzt hier so einen Namen, eine Biografie und die werden jetzt beschrieben als diese Person und dann wird behauptet, die sind das auch und die repräsentieren sich jetzt selbst irgendwie als diese Figuren, die dann ein Eigenleben bekommen und dann muss man als Schreiben da nur noch zugucken und so ein bisschen moderieren und dann hat man schon irgendwie seinen Text, sondern dass es halt ganz klar ist, das sind Erfindungen, das sind halt irgendwie, oft genug sind die ja auch wie nur so Aufsteller und ganz viel in dem Buch sind ja auch viel so Genre-Attrappen, würde ich sagen. Also da gibt es auch ganz viele Bewegungen, die halt so tun, als ob dann jetzt irgendwie diese eine Geschichte erzählt wird und dann passiert es aber nicht. Und ich glaube, deswegen, das ist auch ein Grund, weshalb diese Figuren halt auch Lyriker sind und Schauspielerinnen und so, ist, dass sie halt irgendwie auch diese Prozesse durchsichtig machen. Also einerseits, dass ich sie da als Figuren jetzt da so reinstelle und andererseits halt auch, was das bedeutet, das von sich zu behaupten zu sein, so ein Lyriker oder eine Schauspielerin und was sind da für Zuschreibungen mit dabei. Also es ist alles irgendwie immer so ein bisschen so eine Fadenscheinigkeit in allen Begriffen.
Ja, das ist interessant auch, dass du das sagst. Ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, Namenstheater oder so. Ja, weil das ist auch was mich während der ganzen Lektüre extrem begleitet hat, wie diese Leute und wie diese Orte heißen und wo die herkommen und was das alles noch so mitbedeuten kann. Weil das ist dann manchmal, sind das so total sprechende Namen, die fast so was Mythisches, Märchenhaftes bekommen. Und ich habe das Gefühl, da sind total viele Referenzen drin. Dieses Filmteam ist aus Baltimore und ich kann bei Baltimore immer gar nicht anders als an The Wire denken, also diese berühmte Serie, wo es um Drogen geht. Drogen spielen auch eine große Rolle in dem Roman. Also man hat das Gefühl, in diesen Namen verweben sich all diese Diskurse, also die blaue Blume, die Romantik, die Sehnsucht, die schreien einen so an auf eine Art, die sprechen. Aber andererseits ist es auch, sind diese Namen eher so der Versuch zu sprechen, weil man hat keine Chance, das zu Ende zu entschlüsseln. Es ist so ein diffuses Gefühl, mit dem man dann da so zurückgelassen ist und nicht genau weiß, was. Also so fadenscheinig, wie sie das selbst auch schon wahrnehmen und wie unsouverän diese Figuren mit sich selbst umgehen, so sind auch diese Namen. Es zerfällt einem so ein bisschen der Referenzraum.
Ja, genau, also er würde auf jeden Fall nicht von sich so ein hermetisches Gebilde behaupten. Also das finde ich ganz gut, wenn du sagst, die schreien einen so an, weil das ist natürlich dann schon, da ist ja schon der Prozess dann in Gang gekommen, dass man selbst auch angehalten ist, sich mit denen halt ins Verhältnis zu setzen natürlich. Und das, ich glaube halt so dieses immer wieder aufkommende Gefühl, vielleicht dann auch da so allein gelassen zu werden mit Geschichten oder Figuren oder mit Enden, die dann keine sind. Wobei, vielleicht gibt es doch ein Ende in diesem Buch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das hat auch mit dem zu tun, was ich halt so als einzig sinnvolles Verhältnis irgendwie von Büchern und Menschen empfinde. Also ich möchte halt auch selber, wenn ich lese, möchte ich halt auf diese Weise dann auch angeschrien werden und aber eben nicht an der Hand genommen und so. Und ich möchte halt auch nicht hier wie Handke das mal gesagt hat, er weigert sich, die Eselsbrücken zu betreten, die man ihm baut in den Büchern. Und das geht mir auch so. Und ich möchte halt auch diese Eselsbrücken gar nicht bauen. Und ich finde das eigentlich, also wenn überhaupt was zu holen ist, dann ja doch das, dass man was über sich selbst lernt beim Lesen. Und das, finde ich, kann halt nicht passieren, wenn einen ständig jemand so überbegleitet dabei und sagt und einem schon vorher eigentlich erklärt hat, was genau das jetzt ist, was man zu lernen hat. Sondern wenn es halt irgendwie immer wieder ein neues Verhältnis gibt zu immer wieder neuen Phänomenen und Figuren und man damit aber auch lesend ebenso alleine ist, wie die Person, die es geschrieben hat, alleine gewesen ist, als sie es verfasst hat. Und das ist natürlich jetzt für so eine Situation wie heute irgendwie ist das ein anderer Rahmen, aber das bedeutet halt dann, also für das Lesen nochmal was anderes, würde ich sagen.
Und das ist ja eine Sache, also die Offenheit von Text und gerade zum Beispiel die Offenheit von Lyrik ist eine Sache, die einige deiner Figuren besonders frustriert. Also in der Auseinandersetzung mit diesem Insel-Lyriker gibt es immer wieder Leute, die sich wahnsinnig darüber aufregen, wie bedeutungsoffen Lyrik ist und dass man damit ja gar nichts machen kann, dass das keinen real handhabbaren Wert von Welt hat und das ist auch etwas, was diesen ganzen Text durchzieht, dass es eine Figur gibt, die Literaturwissenschaftlerin ist, eine Figur gibt, die Lyriker ist, eine Figur gibt, die der dicke Romanautor vor dem Hühnersultan. Also es gibt viele Personen und Figuren, die sich selbst mit Literatur beschäftigen und die auch ihre Poetologie immer wieder in den Ring werfen und sagen, wie denn eigentlich Schreiben aussehen soll. Gibt es darin eine Position, die am stärksten deine eigene wäre? Oder schleichst du dich mit dem Buch genau aus dieser Bredouille?
Naja, ich meine, die sind ja alle, die verbindet ja auch was. Also die sind ja vielleicht auch alle gemeinsam so eine Art Widerstandsbehauptung irgendwie gegen die Verhältnisse, die ihnen nahelegen würden, das jetzt vielleicht auch mal das sein zu lassen. Oder dass das halt vielleicht auch nicht so viel Anklang findet in der Restbevölkerung, was man da macht. Und also ich meine, dieser Lyriker, der kommt da auf diese Insel in der Mitte des 21. Jahrhunderts als Lyriker auf so einem untergehenden Atoll und schreibt da seine Gedichte und der Verlag ist, den gibt es schon gar nicht mehr, der Verleger ist gestorben und man könnte ja sich dann schon auch fragen, okay, wie und warum überhaupt weitermachen mit dem, was man da macht. Und ich glaube, das ist schon, das eint sie alle und das haben wir dann auch, das haben sie dann auch mit mir gemein. Also dass es ja ständig neu verhandelt werden muss mit sich selbst. Warum man das da macht und gegen welche Widerstände und gegen welche auch so Sinnlosigkeitsempfindungen. Und da kann natürlich jeder, also es gibt ja unterschiedliche Grade dann auch von Öffentlichkeit, die man erfahren kann mit dem, was man schreibt. Und sicherlich, wenn man jetzt so einen Roman schreibt, ist das was anderes, als wenn man auf einem verlassenen Atoll ein Gedicht schreibt. Und trotzdem kommt man ja nicht drum rum, sich diese Fragen zu stellen. Und das ist ja auch dann wieder ein Bild für diese gesamte Gesellschaft, ist, dass die alle an einem Punkt gekommen sind, wo sie sich halt irgendwie quasi so im Angesicht des Untergangs und irgendwie auch dieser Zerstörtheit dieser Welt dann auch nochmal fragen müssen, wieso überhaupt, wenn überhaupt, leben und mit dem weitermachen, was man tut?
Wieso überhaupt leben, ist eine sehr, sehr große Frage. Aber könntest du zumindest für dich ganz persönlich beantworten, wieso überhaupt schreiben angesichts des Untergangs?
Also für mich persönlich würde ich sagen, also mein Gefühl ist eigentlich, dass es so eine fundamentale Literaturbedürftigkeit der Welt gibt. Eigentlich fast schon so steigend in dem Maße, in dem sie sich von ihr abwendet. Aber und das mir würde das auch genügen. Und für mich ist es, also für mich persönlich ist es auch einfach auch so ein Weg, mit dem eigenen Denken klarzukommen, dem eigenen Leben klarzukommen. Also ich kann auch irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Gedanken überhaupt in meinem Kopf haben. Also eine sehr begrenzte Anzahl leider. Und wenn ich die halt nicht irgendwie so externalisiere und nicht aufschreibe und nicht dann irgendwie beim Lesen vielleicht dann der nächste Gedanke sich anschließt, dann passiert da auch nichts. Also dann werden das so Grübelschleifen und dann geht nichts weiter. Und das, von daher hat es natürlich auch so einen autotherapeutischen Aspekt. Aber ich denke halt auch, dass es natürlich auch eine Form von Gespräch gibt, an dem jeder Text und jedes Buch teilnimmt. Und das hat dann auch eine gesellschaftliche Relevanz. Um es jetzt mal so ein bisschen, sehr abstrakt, aber es ist auch ziemlich schwierig.
Ich habe die größtmögliche Frage einfach schon so zwischendurch gestellt, anstatt als großen Abschluss. Aber es ist ja auch kein Buch der großen Abschlüsse. Wollen wir nochmal die dritte Lesestelle hören, bevor wir noch ein bisschen mehr reden über die Kraft der Fiktion?
Okay. Ja, die letzte Passage ist etwas weiter hinten im Buch. Die Person, um die es jetzt geht, wurde schon zweimal erwähnt. Die findigen Hörerinnen und Hörer werden sie wieder entdecken. Aha. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, auf welcher Seite das losgeht. Ich habe es hier. Und ich glaube, inzwischen ist jetzt auch so viel gesagt, dass man gar nicht weiter mehr Einführendes sagen muss. Hedy Peck krault Freistil im Schwimmbad des ehemaligen Krankenhauses am Westrand der Insel. Die Wasseroberfläche ist ruhig und glatt. Peck ist die einzige Schwimmerin im Becken. Gemessen an der besonderen Schwierigkeit der Verhältnisse ist die Wasserqualität fabelhaft. Peck genießt ihr Training. Jeder Ablauf, jeder Bewegung im Wasser ist von ihr tausendmal geübt und ins motorische Gedächtnis eingeschrieben worden. Der Körper der Schwimmerin liegt entlang seiner Längsachse gerade im Wasser und rollt seitlich hin und her. Ihre breiten Rückenmuskeln, die Strecker und Beuger, die Innen- und Außenrotatoren arbeiten uhrwerkartig perfekt zusammen, sind ausdefiniert, kräftig, voll durchblutet und unter der Kontrolle der Niederländerin, die Herrin über ihren schwimmenden Körper ist, selbstbewusst, achtsam, bei sich, in allen Gliedern empfindsam und präsent. Die Gedanken folgen der mathematischen Ordnung der Biomechanik. Signal, Impuls, Abklappen, Stoßen, ultimativ unverzetteltes Denken, kein Chaos. Wenn Peck nach einer Stunde Training aus dem Becken steigt, herrscht in ihr eine fast unmenschliche Aufgeräumtheit. Die Beleuchtung im Innern der Schwimmhalle des ehemaligen Krankenhauses am Westrand der Insel ist schwach. Peck und ihr Begleiter Bömmel, der während der Trainingszeiten der Niederländerin auf einer Holzbank am Beckenrand sitzt und ein Buch liest, haben einige Nachttischlampen aus den Krankenzimmern an den Beckenseiten aufgestellt. Die in die Fliesen im Beckeninneren eingefassten Leuchten sind längst defekt und nicht mehr zu gebrauchen. Ein Gewitter ist über der Insel aufgezogen, tiefblaue Dunkelheit vor den Fenstern, unruhiges Aufflackern der Blitze von draußen. Von dort, wo sich Bömmel mit dem Buch hingesetzt hat, ist zu sehen, wie der riesige Spiegel der Wasseroberfläche das helle Blitzlicht auf die Gipskartonplatten der Schwimmhallendecke wirft. Der Regen, der gegen das Fensterglas und auf die Dachkonstruktion fällt, erzeugt ein Rauschen im ganzen Raum, das Bömmel als sehr angenehm empfindet und das selbst bei der schwimmenden Hedy Peck unter Wasser als ein fernes Flüstern noch ankommt. Bömmel liest den Roman El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha in einer Übertragung ins Niederländische. Er liest das Buch seit einigen Monaten auf eine rituelle, meditative Art unheimlich langsam und wünscht sich, dass es niemals zu Ende gehen möge. Bömmel beobachtet Hedy Peck beim Schwimmen, schaut ins Buch, liest einen einzelnen Satz, horcht, was dieser Satz in ihm anstößt, beobachtet die Schwimmerin für einige Minuten und empfindet dabei das befriedigende Gefühl äußerster Ruhe und Gegenwärtigkeit. Er glaubt, dass das seine Weise ist, den Zustand zu erzeugen, der für die schwimmende Peck im Becken nur durch Anstrengung und Erschöpfung ihrer körperlichen Kräfte zu haben ist. Hedy Peck glaubt ihrerseits nicht, dass ihr Begleiter Bömmel auch nur im Ansatz die allumfassende Befriedigung nachvollziehen kann, die durch das tägliche Training eines gehorsamen, definierten, in allen Teilen dem athletischen Ideal entsprechenden Körpers erlangt wird. Pecks Selbstbewusstsein ist ein Bewusstsein ihrer Beispielhaftigkeit. Sie fühlt sich bereit und befähigt, anderen als Vorbild zu dienen, als Modell und Ziel und Verkörperung der sehnsuchtsvollen Vorstellung. In ihrer Überzeugung beginnt jede Reise in die Landschaften der Utopie, das visionäre Vordenken einer heute noch unbekannten, besseren Zukunft an den Konturen des Körpers. Alle anderen, Bömmel, die Ausgestiegenen im Blauen Heinrich, die Neuen und die Alten, sind eingeladen, im Angesicht des Körpers der Niederländerin auf eine Reise der Vorstellung zu gehen und dabei den eigenen Weg, die eigene Distanz zum Ideal zu erfassen und zu begreifen, was ihnen fehlt. Peck stemmt sich auf ihren Armen am Beckenrand aus dem Wasser, stellt sich aufrecht auf dem harten Fliesenboden auf, spürt die volle Wirkung der Schwerkraft und doch noch immer die Leichtigkeit, das Getragensein der Bewegung im anderen Element. Ein gesunder Menschsein in einer kranken Welt, eine Soldatin in eigener Sache, ohne Stützen und Krücken, unabhängig. Hedy Peck ist heute schon repräsentativ für die Zukunft, die sie sich vorstellt. Sie sammelt auf der Insel und im Meer schwimmfähigen Plastikmüll für ihr Landgewinnungsprojekt und sie sammelt Mitstreiterinnen unter den Ausgestiegenen andere Begabte der Vorstellung eines anderen Lebens in Zukunft. Der muskulösen Niederländerin ist bewusst, dass man sich nur sehr schwer von den Versorgungsleistungen der Milizen wird emanzipieren können. Aber first things first. Kein Ort, kein System, keine Gesellschaft auf der Erde kann von denen optimiert und in ein wirklich Besseres überführt werden, die sich selbst vernachlässigen. Die schweren, unausgeschlafenen, ungelenken, sackförmigen mit den hängenden Gesichtern in den Parlamenten haben versagt, haben nie eine kraftvolle Vision der Zukunft irgendwo real implementieren können, sind immer wieder auf Schwäche, Krankheit, Angst und Impotenz zurückgefallen und haben so realpolitisch schwachen, kränklichen, angstvollen und impotenten Gesellschaften vorgestanden. Der Professor in seiner altersbedingten Gebrechlichkeit ist für Peck ein Repräsentant dieser Herrscherfigur in ihrer reinsten Form. Sie empfindet ihm gegenüber keinen ausreichenden Respekt, um ihn als Autorität zu akzeptieren. Jede Vision, denkt die niederländische Schwimmerin, braucht ein Vorbild. Niemand kann auf eine weiße Fläche eine wirklich visionäre Vorstellung projizieren. Peck ist in der ehemaligen Hauptstadt der Malediven nicht irgendwie gestrandet wie die meisten anderen. Sie ist nicht auf der Flucht, versteckt sich nicht vor der Öffentlichkeit einer Haftstrafe, dem Zorn einer Familie oder der Vergeltung eines verfeindeten Clans, wurde nicht vom Ausverkauf der Städte, von der Ausbreitung des Wohlstands der anderen aus ihren Lebensräumen verdrängt. Sie hat einen Plan, den sie auf der Hauptstadtinsel verwirklichen will. Von den 1000 Inseln der Malediven ist Malé als einzige geeignet, ihrer schwimmenden Landmasse Ankerpunkt und Fundament zu sein. Die Pläne, die bislang hauptsächlich in Pecks Kopf vorliegen, sehen eine Weiterentwicklung der ersten, einem Sabotageakt zum Opfer gefallenen Recyclinginsel vor, die zwischen den Gebäuden der ehemaligen Hauptstadt verteut und von den steigenden Wasserständen mit emporgehoben werden wird, anstatt zu versinken wie die restlichen Atolle. Es müssen zuerst die Straßen, die Plätze und Parks, das Netz, das sie bilden, mit eng verbundenem, schwimmfähigem Plastikmüll geschlossen ausgekleidet werden, die ganze Keksform der Stadt und bedeckt mit einer Schicht aus Korallenkalk und Muttererde, die emporgetaucht und durch Kompostierung gewonnen werden. Die Gebäude der Stadt können in ihrer Funktion so lange stehen bleiben, wie sie zum Stehen in der Lage sind. Hedy Peck hat in Begleitung Bömmels und mutiger Mitstreiterinnen gefährliche Ausfahrten zu anderen Landesteilen unternommen, um sich ein Bild zu machen vom Zustand der Substanz und der Gebäude. Beim Anblick der verrottenden Ressortkomplexe, der auf ihren Holzstelzen verwitternden, nach und nach einstürzenden Wasserbungalows in den Lagunen, der vernagelten Strandbars und Luxushotels, empfand Hedy Peck eine tiefsitzende Ablehnung, einen Ekel, von dem sie glaubte, er sei Zeugnis einer inneren Verfasstheit, die den Milizionären verwandter ist als den anderen Ausgestiegenen auf Malé. Der Tourismus, in der Form, wie er auf den Malediven jahrzehntelang praktiziert wurde, ist für Peck der maximal widerliche, steht stellvertretend für die Vernichtung des Schönen auf der Welt durch die Ignoranz, die kleingeistige Engstirnigkeit und ängstliche Egozentrik der Menschen, die das Privileg des Reisens für sich in Anspruch nehmen, ohne dabei die Erfahrung der Fremde machen zu wollen. Die Infrastruktur, die für diese nur scheinbar reisenden Touristen geschaffen und perfektioniert wurde, war in allem ausgelegt und ausgerichtet auf die Erfüllung der Erwartungen der Gäste an das Inselparadies im Indischen Ozean. Das Paradies, dachte Peck beim Anblick der verfallenen Ressorts, ist eine Kulisse, eine Scheinwelt der ultimativen Häuslichkeit, wo nicht gearbeitet werden muss, wo es keine Verbindlichkeiten, keine Verantwortung gibt und keine Widersprüche, keine politische oder soziale Realität. Die Idealtouristen, die Kunden, für deren Wünsche und Bedürfnisse eine Inszenierung der maximalen Gastfreundlichkeit aufgeführt wurde, dachte Peck, sind Geflüchtete aus ihren Herkunftsverhältnissen, die aus Furcht vor dem Verlorensein im Fremden einwilligen, in die Simulation einer paradiesischen Häuslichkeit eingeschlossen zu werden. Dass all das jetzt am Versinken ist im ewig gleichmütigen Element des Meeres, dass die Illusion nicht aufrechterhalten werden kann und also auch das Angebot nicht mehr steht, sich von ihr über die wahren Verhältnisse hinwegtäuschen zu lassen, empfindet die Niederländerin als eine zutiefst beruhigende Gerechtigkeit. Erst nachdem die Täuschung vollständig überwunden ist, das Fremde, das bedrohliche Element nicht mehr ausgeschlossen werden und die neuen Inselbewohnerinnen bereit sind, sich dem Unbekannten zu öffnen, können die Grenzen des Möglichen ausgeweitet werden. Hedy Peck verschwindet für die kurze Dauer des Duschvorgangs hinter einer gefliesten Wand und aus dem Blick Bömmels. Der schaut auf das Buch in seinem Schoß und liest den Satz: Der Pfarrer war es müde, noch länger Bücher anzusehen, und so verlangte er, alle übrigen sollten auf einen Schlag verbrannt werden. Danke.
Auch hier muss ich mit einem kleinen Funfact sozusagen einsteigen, weil was man in dieser Szene nicht zu lesen bekommt, ist das spezielle Verhältnis zwischen Hedy und Bömmel, den sie auch Appendix nennt. Also eigentlich so ein unnützes Teil, das ihr durch all ihre Lebensphasen folgt. Sie sagt aber, nee, ich meine das eigentlich positiv, das ist sein Galliername. Also zurück zu dem Namenswahnsinn, den du da angezettelt hast. Die Hedy ist insofern eine besondere Figur, weil sie eine ganz klare Agenda hat. Also die ist diese muskulöse Frau, die da scheinbar wirklich gesellschaftlich etwas verändern will, die eine ganz klare Agenda zu haben scheint, von der man nicht genau weiß, was die so ist, die diffus irgendwas mit Klimapolitik zu tun hat, aber auch sehr viel mit Macht. Deswegen würde ich gerne zum Ende nochmal den Bogen ganz groß schlagen. Ich habe am Anfang schon versucht zu problematisieren, was für eine Art von Aussteiger sind das eigentlich. Und du hast erzählt von dieser Ankommenssituation. Die steigen da aus ihren Flugzeugen und sind aber eigentlich so, wollen eigentlich bei sich sein und für sich selber was entdecken und sind eigentlich völlig vereinzelt in ihren Visionen. Andererseits scheint diese Insel auch ein Ort zu sein, wo sich eine Gemeinschaft zusammenfügt. Und diese große Diskrepanz zwischen individuellen Träumen, aber auch dieses großen Ideal von Aussteigern, ist etwas, das ich mich bis zuletzt frage. Also ist dieses Einzelkämpfertum, das immer wieder durchscheint, dann das, woran das utopische Potenzial, das diese Gesellschaft ja haben könnte, niedergeschmettert wird?
Ja, also es ist ja so, dass eben diese Hedy Peck, von der jetzt gerade die Rede war, die hat dieses Projekt, so viel von diesem Müll, der eh überall omnipräsent ist, zu sammeln, von dem der eben auch noch schwimmen kann, um quasi die Stadt so weit damit auszukleiden, dass wenn der Wasserspiegel weiter steigt, man quasi einfach mit ansteigen kann. Also das heißt dann auch irgendwann sagt sie mal, sie will ein flexibles Land haben, weil sie ist ja auch ein flexibler Mensch. Und dafür sammelt sie halt auch MitstreiterInnen und alle möglichen Leute, die sich das auch mit ihr vorstellen können, zumindest das zu versuchen zu realisieren. Und zeitgleich gibt es aber halt auch zum Beispiel eine Szene in der Francis Ford, die wir jetzt auch schon hatten, die quasi mit eingeladen wird, an diesem Projekt auch mit teilzunehmen, dann für sich auch feststellt, dass sie das für vollkommen hanebüchen empfindet und für hilflos und für irgendwie so einen Traum, aus dem eh nichts wird. Und es ist tatsächlich so, glaube ich, dass die meisten Protagonisten aus dieser Geschichte tatsächlich halt vielleicht für eine Vision nicht wirklich zur Verfügung stehen, weil sie eben dann doch zu sehr mit sich selbst zu tun haben. Also es gibt auch irgendwie dieses Zitat aus einem Buch von Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, das irgendwie auch für das Buch so ein wichtiger Impulsgeber gewesen ist. Und da gibt es dieses Zitat, die Neugierde ist eine Sensibilität, aus die uns die geringste Gefahr hinausstößt und zwingt, uns nur noch mit uns selbst zu befassen. Und das ist irgendwie auch so eine Art, glaube ich, Situation, in der sich die meisten Leute da befassen und in der ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch selber oft genug wiederfinde. Also dass es halt diesen starken Impuls gibt, sich nach außen zu wenden und sich irgendwie zu interessieren und neugierig zu sein und auch irgendwie anderes für möglich und denkbar zu halten. Und dass es dann aber eigentlich nur den geringsten Anlass braucht, um auf sich selbst zurückgestoßen zu sein und zu werden und sich dann halt wieder erstmal so damit zu befassen, wie man das jetzt aufnimmt und wahrnimmt und wer man ist und warum und sich diese Fragen halt stellt, um halt vielleicht auch zu vermeiden, sich mit den unangenehmeren, größeren Fragen auseinanderzusetzen. Und ich, also das macht wahrscheinlich die Mehrheit aus in diesem Buch, die Leute, denen das so geht. Nach meiner subjektiven Einschätzung würde ich sagen, ist das auch die Mehrheit irgendwie der Menschen, die mir begegnen. Und trotzdem gibt es halt eben auch den anderen Impuls und den anderen Versuch. Also einerseits halt irgendwie das Solidarische, was du ja auch angesprochen hast, und aber eben halt auch irgendeine Form von Idee zu entwickeln, wie es doch irgendwie noch weitergehen könnte. Und wahrscheinlich ist es dann halt auch so, dass beim Lesen dieses Buches hoffentlich dann ein Effekt eintritt, dass man das halt mit sich selbst dann auch verhandeln muss, wie man selbst zu diesen Leuten steht, zu ihren Einstellungen und auch irgendwie so zu den Möglichkeiten, die es noch gibt. Und vielleicht auch dann halt, und das wäre dann, glaube ich, halt wieder das, was ich vorhin meinte, mit dem, dass es immer halt auch so eine Art Schwerezentrum geben muss in den Texten, das nicht benannt ist und das aber umkreist wird und in dem vielleicht in diesem Umkreisen irgendwie sichtbar wird, halt auch die eigenen Möglichkeiten irgendwie dann einem nochmal bewusster werden. Also das ist, ohne dass das halt dann gesagt werden muss, weil es ja auch nicht gesagt werden kann. Also ich kann ja jetzt irgendwie kein Buch schreiben, keinen Roman schreiben, der dann sagt, was zu tun ist und warum. Oder, also vielleicht geht das auch, aber ich halte es für mich nicht für möglich. Sondern eher halt irgendwie dann diesen Befragungskreislauf in Gang zu setzen vielleicht.
Du hast vielleicht keinen Roman geschrieben, der sagt, was zu tun ist und warum, und trotzdem fällt er sozusagen auf eine positive Art und Weise aus der Reihe, und das ist auch schon in der Ankündigung des Kollegen vom Brechthaus angeklungen, dass es ja gerade eine große Tendenz gibt, sehr nah an der eigenen Biografie zu schreiben und sich an sehr persönlichen Sachen abzuarbeiten. Aber du, und das ist, glaube ich, in diesem ganzen Gespräch sehr deutlich geworden, entscheidest dich immer für die Fiktion, für den Möglichkeitsraum, für die Insel, auf der du noch nicht gewesen bist.
Ja, um wahrscheinlich dann halt trotzdem auch irgendwie über mich selber zu schreiben. Also das, da komme ich ja auch nicht aus mir raus. Irgendwie das ist ja alles das, was mich interessiert, was ich wahrnehme. Ich habe ja natürlich auch unendlich viele Filter aktiv eingeschaltet, wenn ich irgendwie durch die Welt gehe und mich mit Leuten unterhalte, und was dann irgendwie so verfängt und was bei mir hängen bleibt, ergibt dann, was am Ende in diesem Buch steht. Und das sagt dann wahrscheinlich ebenso viel über mich aus, wie es dann am Ende über Leute aussagt, die es lesen, und wo, an welchem Punkt die dann irgendwie da ihre Zähne rein versenken und wo sie dann sich denken, so, kann ich irgendwie nichts damit anfangen, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, warum die da irgendwie rumstolpern, die interessieren mich nicht. Genau. Aber es ist, also ich hab noch nicht den Weg gefunden, vielleicht kommt das jetzt irgendwie, weil ich jetzt auch tatsächlich das Gefühl habe, dass irgendwie mit diesem Buch auch so eine Art Abschluss erreicht ist von etwas, was ich irgendwie jetzt eine ganze Zeit gemacht habe. Also vielleicht schreibe ich jetzt auch so eine Biografie als nächstes. Mal sehen.
Du sagst, da sind wahnsinnig viele Sachen drin, die dich beschäftigen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir jetzt heute nicht abbilden konnten und auch nicht können. Weil was in diesem Text auch präsent sind unfassbar viele zeitgenössische Diskurse von einer bestimmten Lesart dieses Buches auf Klimapolitik. Das geht um Terrorismus, es geht um Gesundheitswahn, es geht um diese ganze Scheinwelt von LA, shiny people, um Krankheit und Wahnsinn, um Drogen. Ihr merkt, wir haben über vieles davon noch gar nicht gesprochen, aber es ist alles sozusagen da drin und wahnsinnig eng miteinander verwoben in allen möglichen Varianten und Motiven. Das heißt, man sollte sich dieses Buch auf jeden Fall am Ende des heutigen Abends kaufen, falls ihr das nicht schon dabei habt. Eine letzte Abschlussfrage, um das abzurunden, ist nämlich genau das. Also es wird angekündigt als das große Buch über Klima und Klimaveränderung und was das mit einer Gesellschaft macht. Das war für mich und meine Lesart nicht der vordergründige Punkt, der mich interessiert hat und der mich auch am Ball behalten hat, weil es viele große philosophische Fragen darin gibt, und Klima kommt vor und kommt konkret auch in dieser Figur von Hedy Peck vor und der Szene, in die wir gerade reingeschaut haben. Aber sozusagen, ist dir das eigentlich wichtiger, überzeitlich zu sein oder ganz nah am Zahn der Zeit und sich in diesen Diskursen? Möchtest du, dass es als ein Klimabuch gelesen wird?
Nee, also ich würde zumindest, ich würde auch alle anderen Eingleisigkeiten ablehnen, oder ich würde halt vor allem auch davon abraten. Also ich glaube, man würde sich halt man würde viel verschenken, wenn man das halt auf eine einzige Art dann halt irgendwie so zu lesen versuchen würde, und dann wahrscheinlich halt auch enttäuscht werden. Also dann, wenn ich jetzt da rangehen würde und sage, das ist jetzt irgendwie der Klimaroman, dann wird es mich wahrscheinlich enttäuschen, weil dann werde ich mir denken, okay, aber das ist irgendwie, geht es ja jetzt um so viele Nebenschauplätze, wo ist denn jetzt hier der Klimaroman? Er kommt jetzt immer mal wieder durch, aber es gibt auch irgendwie so eine Anekdote, die ist leider irgendwie jetzt auch nicht in der Geschwindigkeit zu erzählen, aber es gibt, ich hatte das allererste Buch, das ich überhaupt selbst in der Hand hatte von diesem Buch, was ist durch einen wahnsinnig unwahrscheinlichen Zufall ein verheftetes Exemplar gewesen, das ich auf einem Büchertisch in Hamburg bei einer Veranstaltung bekommen habe von dem Buchhändler, weil ich es selber noch nicht hatte. Und es ist eines von 5 bis 20, sagt die Druckerei, behauptet sie zumindest, Exemplaren, in denen im hinteren Drittel ein Kapitel aus einem populärwissenschaftlichen Buch über den Klimawandel eingeheftet ist, wo eigentlich mein Text sein soll. Und das war das erste Buch, das ich durchgeblättert habe, und ich war total, also ich dachte wirklich, dass ich jetzt auch den Realitätsbezug verloren habe, als ich das in der Hand hatte. Und so geht, also so würde es wahrscheinlich auch, wäre das dann halt auch, wenn man es jetzt liest und sagt, man will jetzt einen Klimawandel-Roman lesen, würde man dann halt, wenn man Glück hat, dieses verheftete Exemplar in die Hand bekommen und dann irgendwann, ah, jetzt. Aber idealerweise, glaube ich, geht es halt schon einfach um, also es muss ja eigentlich immer um alles gehen. Und das wäre, glaube ich, schon der Anspruch. Ja.
Ja, so viel kann ich sagen und versprechen. Es geht in diesem Buch wirklich um alles. Hier haben sich im Laufe des Abends so alle meine Notizzettel über den Tisch verteilt und es sind, glaube ich, ungefähr 200 nicht gestellte Fragen. Deswegen bleibt doch alle noch da, stellt Fragen in alle Richtungen, holt euch das Buch, das es hier auch zu kaufen gibt, und feiert Roman Ehrlich.
Vielen Dank.